Und ewig bleibt die Liebe? Fragezeichen. Manche würden sagen, steht doch in der Bibel irgendwo, dass die Liebe bleibt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. 1. Korinther 13. Warum das Fragezeichen? Bleibt sie wirklich ewig, die Liebe? Können wir nicht unzählige Geschichten erzählen davon, dass die Liebe gestorben ist? Manchmal in einem langen, schleichenden Prozess. Manchmal vielleicht auch nach einer großen Enttäuschung. Manchmal war es vielleicht auch so, dass man merkt, ich habe selber zu viel gewollt und bin an den eigenen Idealen gescheitert und irgendwann war die Liebe tot. Deshalb das Fragezeichen. Wir werden gleich diesen Text noch hören, dieses bekannte hohe Lied der Liebe, wie es gerne genannt wird, aus dem Neuen Testament. Ich habe auch schon häufig über diesen Text gepredigt, meistens bei Hochzeiten, manchmal bei Beerdigungen, aber noch nie in einem normalen Gemeindegottesdienst. Obwohl genau da gehört dieser Text eigentlich hin, denn Paulus schreibt an eine Gemeinde. Er schreibt keine Beerdigungspredigt und er schreibt auch nicht an ein Brautpaar, er schreibt an eine Gemeinde. Hören wir also 1. Korinther 13 und ich lese es uns nach der Luther-Übersetzung, weil die so schön poetisch klingt. Paulus schreibt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, wenn wir doch so von der Liebe reden könnten und wenn wir das erst leben könnten. Oft sähe es doch dann ganz anders aus in unseren Beziehungen, in unserer Umgebung, in unseren Gemeinden, in unserer Lebensgeschichte und in unserer Welt. Paulus spricht hier in eine ziemlich chaotische Situation einer christlichen Gemeinde hinein. Da ging es drunter und drüber bei diesen Christen in Korinth. Da gab es Eifersüchteleien, da gab es Machtkämpfe. Wer ist der Beste? Wer ist der Größte? Wer hat hier das Sagen? Da gab es Verdächtigungen und Vorurteile, da gab es verschiedene Cliquen und Gruppen und da gab es böse Rücksichtslosigkeiten. Nun kann man sagen, das ist fast 2000 Jahre her. Heute ist vieles anders und Bad Homburg ist nicht Korinth. Auf der anderen Seite, manchmal, wenn man in die Welt schaut und auch in manche Gemeinden, denkt man, es hat sich nichts geändert. Aber dieses Stichwort von der Liebe, das verbindet nun sowieso diese Situation von damals auch mit uns heute. Denn meistens ist es wohl heute auch so wie damals, dass wir ein großes Liebesdefizit feststellen müssen. Dem Pastor einer kleinen Gemeinde erscheint einmal ein Engel. Lieber Pastor, sagt der Engel, du hast in deinem Leben schon so viel für das Reich Gottes getan. Ich möchte dir einen freien Wunsch schenken. Der Pastor überlegt nicht lange, er holt eine große Heimatkarte aus dem Schrank und zeigt auf die vielen umliegenden Dörfer seiner Gemeinde und sagt, in all diesen Orten möchte ich Gemeinde bauen. Ja, der Engel wiegt seinen Kopf hin und her. Das ist ein wirklich großer Wunsch. Ich weiß nicht, ob ich dir den erfüllen kann. Hast du nicht etwas Leichteres für mich? Nach einigem Überlegen fällt dem Pastor etwas ein. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der sich alle lieben. Darauf sagt der Engel, ach, zeig mir doch lieber noch mal die Karte. Gucken wir es uns an, die Liebe, das Wesen dieser Liebe. Es sind ja eine Fülle von Eigenschaften, die Paulus hier nennt und mit denen er die Liebe beschreibt. Ob wir die Liebe auch so erfahren, langmütig und freundlich und ohne Eifersucht, dass sie sich nicht aufbläht und was da sonst noch alles so Schönes steht. Und ich denke spätestens da am Ende in diesem Abschnitt, wo es heißt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie duldet alles, sie hofft alles, da müssten eigentlich jedem Menschen Zweifel kommen. Wie schnell ertragen wir etwas nicht mehr in der Gemeinde oder in der Familie? Nein, das war jetzt zu viel. Bei aller Liebe, sagen wir, bei aller Liebe, aber so nicht. Wie schnell glauben wir nicht mehr, dass der andere vielleicht doch auch recht haben könnte und dass der andere es auch gut meint? Wie schnell geht uns die Hoffnung dahin, wenn wir sehen, wie andere leben und wie andere reden und wie schnell sind wir mit der Geduld am Ende? Wir können ja mal die Probe aufs Exempel machen und diesen Text von Paulus nehmen und für das Wörtchen Liebe einfach uns selbst einsetzen. Dann geht das so. Ich bin langmütig und freundlich. Ich eifere nicht. Oder wie es die neue Genfer Übersetzung übersetzt, ich kenne keinen Neid. Ich treibe keinen Mutwillen oder anders übertragen. Ich spiele mich nicht auf. Ich blähe mich nicht auf. Ich bin nicht eingebildet. Ich verhalte mich nicht ungehörig. Besser gesagt, ich bin nicht taktlos. Ich suche nicht das Meine, ich suche nicht den eigenen Vorteil. Ich lasse mich nicht erbittern, sagt Luther. Ich verliere nicht die Beherrschung, heißt es in der neuen Genfer. Ich rechne das Böse nicht zu. Ich trage also keinem etwas nach. Ich freue mich nicht über die Ungerechtigkeit. Ich freue mich nicht über Unrecht. Ich freue mich an der Wahrheit. Ich ertrage alles. Ich glaube alles. Ja, in jeder Lage glaubt sie, in jeder diese Liebe, in jeder Lage glaube ich. Ich hoffe alles, immer hofft die Liebe, hoffe ich. Ich dulde alles, allem hält die Liebe stand, halt ich den Stand. Ich weiß nicht, wann du spätestens ins Stocken kommst, wenn du diesen Text so für dich einmal durchgehst. Ihr könnt auch das zu Hause ja nochmal probieren. Und dann kommt man dahin, dass man sagt, vielleicht ist das ein Ziel, das man erreichen möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Ich zumindest bin noch nicht so weit. Aber machen wir noch eine Probe, die uns da vielleicht ein wenig weiterbringt. Paulus spricht, und das fällt schon auf, in diesem ganzen Abschnitt, in diesem ganzen 13. Kapitel, in direkter Weise weder von Gott noch von Jesus. Kommt alles nicht vor in diesem Abschnitt. Aber setzen wir doch einmal für das Wörtchen Liebe den Namen Jesus ein und gehen das dann durch. Dann werden wir merken, das passt. Das passt. Wir können vermutlich zu jeder Aussage Geschichten erzählen, die deutlich machen, dass das passt. Geschichten aus dem Neuen Testament. Ja, die Liebe ist wirklich das Kennzeichen des Wesens Jesu. Wir sind noch nicht an diesem Ziel. Er aber ist diese Liebe. Und dann heißt das doch, dass er uns voraus ist und dass wir ihm folgen. Wir sind unterwegs und wir bleiben unterwegs hinter ihm her. Das Wesen dieser Liebe, von der Paulus hier spricht, führt uns direkt zu Jesus. Denn er hat diese Liebe gelebt. Und solche Liebe, von der Paulus hier spricht, die ist nun wirklich stark. Die hält ein Leben lang und die hält auch über ein Leben hinaus. Diese Liebe ist mehr als Sympathie. Die hat ihren Ursprung nicht in uns Menschen, sondern sie ist eine Stärke, die von außen kommt, die auf uns zukommt und die uns zum Leben befähigt. Und genau das will Gott ja, uns zum Leben befähigen, zu einem Leben miteinander und mit ihm. Damit das gelingt, liebt Gott uns und er trägt uns in dieser Liebe und trägt uns durch und trägt uns weiter. Soll ich nun auffordern zu gegenseitiger Liebe? Die Bibel tut es ja an mehreren Stellen. Wir haben sowas Ähnliches vorhin ja auch in der Lesung gehört. Wir merken aber auch oft, das wird nicht so wirklich funktionieren. Ich lade lieber jeden ein, sich lieben zu lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit sind wir beim Zweiten, nämlich bei den Quellen der Liebe. Was ist die Quelle der Liebe? Wenn wir von Liebe sprechen, dann meinen wir ja durchaus nicht immer das Gleiche. Einer denkt vielleicht an die Liebe von Eltern zu ihren Kindern oder Kindern zu den Eltern, also an Liebe innerhalb der Familie. Ein anderer denkt an Sexualität oder einer denkt an Freundschaft. Und je nachdem, was wir gerade meinen, wenn wir diesen Begriff Liebe gebrauchen, entscheidet sich dann auch das, woraus diese Liebe gespeist wird. Aus der Ästhetik, man findet den anderen schön, aus Geschmack oder vielleicht einfach aus Sympathie und Treue, weil man gute Freunde ist, weil man gemeinsam etwas erleben will oder aus der Lebensgeschichte, aus der Biografie, weil man einfach so zusammengewachsen ist, Kinder geboren worden sind in eine Familie hinein. Das ist die Grundlage dieser Liebe. Im Neuen Testament begegnen uns allein drei verschiedene Begriffe, die im Deutschen mit Liebe übersetzt werden. Paulus nennt im Text einen dieser drei Begriffe, das ist die Agape. Das ist weder die erotische Liebe, das ist auch nicht die freundschaftliche Liebe, sondern diese Liebe, die Agape, die ist in der Bibel immer an Gott geknüpft. Sie kommt von ihm. Es ist seine Liebe. Es ist Gottes Liebe und somit ist auch er die Quelle dieser Liebe. Er ist ihr Ursprung. Und wenn diese Liebe, diese Agape nun zu unserer Liebe werden soll, wenn diese Liebe das Miteinander von Menschen bestimmen soll, dann kann das nur heißen, dass dieses liebevolle Miteinander von Menschen seinen Ursprung in der Tatsache hat, dass wir von Gott geliebt sind. Geliebt werden durch Gott. Das ist die Quelle dieser Liebe in unserem Leben. Wir kennen das Gebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Wir finden es in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Jesus fasst so das ganze alttestamentliche Gesetz zusammen. Du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Man hat einmal auch Predigten untersucht und festgestellt, dass in knapp 50% aller Predigten die Aufforderung zur Liebe ihren Platz hat. Es wird so häufig aufgefordert zu lieben. Aber geht das? Es wird so häufig gefordert. Liebt euch doch untereinander. Aber es wird so wenig geliebt. Jesus hat manches erwartet, manches verlangt, manches gefordert, so wie andere es auch taten. Jesus hat auch manches getan, was andere auch taten. Jesus ist gestorben. Ja, manche anderen sind auch gestorben für ihre Überzeugungen, für ihre Ideale, aber so umfassend geliebt wie Jesus hat keiner. Keiner hat so umfassend geliebt wie Jesus. Von der Liebe Jesu her gewinnt deshalb unser Tun den Wert. Und von der Liebe Jesu her gewinnt unser Tun seinen Wert auch für uns. Wir machen oft schnell die Liebe zum Gesetz. Aber Liebe als Gesetz, das kann nicht gehen. Liebe als Gesetz geht nicht. Denn Liebe kann man letztlich nicht befehlen. Wir können Liebe nicht anordnen. Und wir als Menschen schon gleich gar nicht. Aber davon zu unterscheiden ist das Gesetz der Liebe. Liebe als Gesetz und das Gesetz der Liebe, das ist ein Unterschied. Das Gesetz der Liebe lautet, Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist das Gesetz der Liebe. Und ausgeführt ist dieses Gesetz der Liebe in Jesus Christus, in Gottes Sohn. Jesus ist quasi die gelebte Ausführungsbestimmung dieses Gesetzes der Liebe. Und deshalb ist die Verbundenheit mit Jesus der Weg, wie diese Liebe Gestalt gewinnt in unserem Leben. Deshalb ist die Nachfolge, wie wir das gerne nennen, der Weg, dass diese Liebe Gestalt gewinnt. Deshalb ist dieses in ihm verwurzelt sein, mit ihm verbunden sein, der Weg, wie diese Liebe in unserem Leben Gestalt gewinnt. Kommen wir zum Dritten. Die Gegner der Liebe. Paulus nennt in diesem Kapitel 13 im 1. Korintherbrief auch einige Dinge, die wir so als Gegner der Liebe bezeichnen könnten. Es sind Dinge, die in der Gemeinde in Korinth damals eine Rolle gespielt haben. Da ist zum einen der Enthusiasmus. Enthusiasmus. Ein Gegner der Liebe? In Korinth gab es dieses Problem mit der Sprachenrede, mit dem Zungenreden, wie man so sagt. Es ist eine Erscheinung einer enthusiastischen Frömmigkeit und Paulus verurteilt das nicht, anders als manche das heute tun. Paulus verurteilt das nicht. Er will es nur recht einordnen. Er sagt, das darf nicht an der ersten Stelle stehen. Denn Enthusiasmus kann blind machen für die Liebe. Muss nicht, aber kann blind machen für die Liebe. Wir sind manchmal so ganz schnell begeistert von irgendeiner Idee, von irgendeinem Konzept. Und wenn einer das dann nicht verstehen will, wenn einer das nicht nachvollziehen kann, dann ist die geschwisterliche Liebe schnell verschwunden. Enthusiasmus kann den anderen ganz schnell abhängen. Wir sind auch oft schnell begeistert von Menschen. Oh, was ist das für ein geistlicher Mensch? Der kann predigen, der kann beten, das ist ein toller Seelsorger, einfach toll. Und ein anderer kann die Begeisterung gar nicht teilen. Ja, Enthusiasmus kann ein Gegner der Liebe sein, denn Enthusiasmus verrückt so schnell die Prioritäten. Und da müssen wir aufpassen. Nun geht es aber eben auch nicht um einen kühlen, abgebrühten Glauben ohne jede Begeisterung, nein. Vielmehr geht es darum, dass sich aller Enthusiasmus, alle Begeisterung bündeln in einer leidenschaftlichen Liebe zu Gott und den Menschen. Und dann bekommt und erhält die Begeisterung ihren dienenden Charakter. Denn den braucht sie. Dienen. Gott und den Menschen. Da ist als Gegner der Liebe, die Paulus nennt, auch das Wissen. Paulus nennt es Erkenntnis, die Weisheit, also der Durchblick, das Verstehen. Wie schnell meinen wir auch, einen Menschen zu kennen. Wir meinen zu verstehen, wie der tickt und wie der ist. Und manchmal merken wir, je länger, je mehr, dass wir ihn nicht verstehen. Und schlimmer noch als das ist, wenn aus unserer Erkenntnis dann diese Schubladen werden oder Schablonen, in die wir Menschen dann hineinpressen. Und wehe, der passt nicht hinein, dann muss er sich anpassen an die Schublade, die ich ihm geschaffen habe. Und gerade in Gemeinschaften wie einer Gemeinde gibt es das ganz oft und ganz schnell, viele Schubladen. Jeder hat da so seine Rolle. Und wehe, er schlüpft da einmal heraus. Wir wissen doch sehr genau, wie dieser oder jener so ist. Paulus spricht davon, dass unser Erkennen Stückwerk ist, unser Wissen ist Stückwerk. Auch in dem, was wir erkennen, haben wir nichts Gültiges in den Händen, was endgültig gilt und bleibt. Ist der andere wirklich das, was ich von ihm erkannt habe? Dieses Geliebtwerden, von Gott geliebt werden, diese Quelle der Liebe, ist mehr als das Stückwerk unserer Erkenntnis. Und Paulus nennt als Gegner der Liebe dann sogar noch als Drittes die Hingabe. Die Hingabe. Da gibt einer sein ganzes Leben hin, beschreibt er so. Stirbt sogar dafür. Und doch ist das nichts ohne Liebe, sagt Paulus. Geliebt werden ist mehr als aller Liebesaktionismus. Ein kleines Beispiel für eine fehlgeleitete Hingabe. Da sind zwei junge Männer, Benedikt und Pius. Sie bemühten sich um die Aufnahme in einen strengen Orden. Das oberste Gebot war das Schweigen. Dem hatte in diesem Orden die ganze Hingabe zu gelten. Ein Schweigeorden. Als Test sozusagen werden die beiden losgeschickt. Einen ganzen Tag sollten sie unterwegs sein und schweigen. Am nächsten Morgen also zogen sie los. Wenn sie jemand grüßte, nickten sie freundlich zurück. Wenn jemand einen Scherz machte, dann lächelten sie stumm. Mittags in der Stadt trafen sie eine Horde Jungens, die einen kleinen Hund quälten. Sie hatten ihm eine schwere Kette an den Schwanz gebunden und Benedikt konnte nicht anders. Er packte den Jungen, sagte ihnen deutlich die Meinung und befreite den Hund. Später am Tag kamen sie in ihren Heimatort. Dort liefen ihnen ihre beiden Liebsten über den Weg. Die beiden jungen Frauen stürmten auf sie ein. Wo wart ihr? Wo wart ihr? Warum haben wir so lange nichts mehr von euch gehört? Warum redet ihr nicht? Liebst du mich noch? So fragte jede. Pius schwieg und ging weiter, als wäre sie Luft. Benedikt sprach: Auch ich habe dich geliebt, aber ich fühle mich dazu berufen, Gott ganz zu dienen. Es liegt nicht an dir, warum ich ging. Weine nicht mehr. Gott segne dich. Und so verabschiedete er sich von ihr herzlich und mit einem Segensgruß. Und auf dem Heimweg trafen sie einen Wanderer, der sich verirrt hatte. Und Pius schwieg, aber Benedikt erklärte ihm den Weg. Wieder im Kloster erstattete zunächst Pius Bericht. Es wäre nicht leicht gewesen, aber er hätte das Schweigen durchgehalten und wäre wohl würdig, in den Orden aufgenommen zu werden. Benedikt erzählte, wie er dreimal die Prüfung nicht bestanden habe. Er wusste, dass er noch nicht würdig war, in den Orden einzutreten, aber er hätte nicht anders gekonnt. Nach langem Schweigen antwortete der Abt: Benedikt, du tatest recht. Wir wollen dich Bruder nennen. Pius, du hast noch einen weiten Weg vor dir, denn du musst noch lernen, dass die Liebe über allem steht, die Liebe allein kann dir befehlen, ob du reden oder schweigen musst. Bei uns ist es nicht das Schweigen, bei uns sind es vielleicht ganz andere Dinge. Aber was verhindert die Liebe? Enthusiasmus, Wissen, Hingabe, alles schätzenswerte Werte, die aber, wenn sie die Liebe verdrängen, gefährlich wertlos werden. Vielleicht sind es bei dir ganz andere Dinge. Sicher fällt uns das eine oder andere ein. Ein uralter Text buchstabiert das noch einmal durch. Wo er genau herkommt, konnte ich nicht so schnell rauskriegen. Manche sagen, er wäre von Laozi, bei anderen sagen, er ist unbekannt. Aber dennoch, ich finde, es ist lesens- und hörenswert. Da heißt es: Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Manchmal drängen wir so auf das Pflichtbewusstsein, aber Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Kennen wir vielleicht auch Menschen, die sind klug. Sehr gerissen, die Liebe fehlt. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Kleinkarierte Ordnungsfanatiker. Macht ohne Liebe macht grausam. Da können wir jetzt gerade in den letzten Monaten und Jahren ein Lied von singen in dieser Welt, wenn wir Nachrichten schauen. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ein Leben ohne Liebe ist sinnlos. Und eine Gemeinde ohne Liebe übrigens auch. Jeder Mensch wird da an anderen Stellen seine Gefährdungen haben. Wir sind da unterschiedlich gestrickt, denn jeder hat in unterschiedlichen Bereichen auch seine Gaben und seine Stärken. Nachdem Paulus das alles mit den Korinthern in Kapitel 12 durchbuchstabiert hat, diese Unterschiedlichkeit der Stärken und der Gaben, dann schreibt er, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und dann kommt 1. Korinther 13. Ja, wenn ich alles hätte, wenn ich alles könnte, wenn ich der beste Mensch wäre, wenn ich der begabteste Christ wäre, wenn ich der engagierteste Nachfolger Jesu wäre, aber die Liebe nicht hätte, das wäre alles nichts. Und aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen.
Danke, lieber Vater im Himmel, dass deine Liebe ewig währt, bis ans Ende der Welt und noch viel weiter. Du selbst bist die Liebe. Und ich danke dir für das, was wir jetzt gehört haben. Aus eigener Kraft können wir nur teilweise, stückweise lieben. Danke, dass du die Quelle, der Ursprung der Liebe bist. Und weil du uns zuerst geliebt hast, sind wir überhaupt in der Lage zu lieben. Hilf uns, in dir verwurzelt zu sein und zu bleiben, damit wir aus deiner Liebe heraus unsere Nächsten lieben können. Und du kennst auch die Dinge, die uns vielleicht daran hindern und uns im Wege stehen, zu lieben. Hilf uns, sie zu entlarven und uns neu auf dich auszurichten. Danke, dass du mit uns bist. Und ich danke dir, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern in Gemeinschaft. Und ich lade euch ein, jetzt all das, was euch beschäftigt, in das Gebet unseres Herrn zu legen, und wir beten gemeinsam die Worte, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe nun mit euch allen. Amen. Vater,